Grüß Gott und guten Abend hier bei Radio Horeb. Herzlich willkommen zur Credo-Sendung. Ich bin Andreas Martin und ich freue mich, dass wir wieder diese gute Stunde hier gemeinsam verbringen dürfen. Liebe Zuhörer, heute befassen wir uns wieder mit einem weiteren Abschnitt aus der dogmatischen Konstitution Lumen Gentium des Zweiten Vatikanischen Konzils. Der Höhepunkt der Konstitution über die Kirche ist das ganze Kapitel über die heilige Jungfrau Maria. Dieses Kapitel ist wieder in Unterkapitel eingeteilt, die wir hier in unserer Credo-Sendung bei Radio Horeb besprechen. Heute geht es um das letzte Kapitel, dem fünften, mit der Überschrift Maria als Zeichen der sicheren Hoffnung und des Trostes für das wandernde Volk. Liebe Zuhörer, birgt nicht dieser Zuspruch für uns und für unser ganzes Leben eine sehr große Zuversicht und Perspektive? Maria als Zeichen der sicheren Hoffnung und des Trostes sind doch gerade die Paradebeispiele, die uns genannt werden, die unser ganzes Leben ordnen können. Ja, sogar die existenziellen Fragen des Lebens nach dem Woher, nach dem Wohin, werden doch gemildert, wenn Maria ein Zeichen der sicheren Hoffnung und des Trostes ist. Schauen wir heute in unserer Credo-Sendung genauer hin. Ganz herzlich darf ich aus München unseren Referent begrüßen. Er wird uns in dieses Kapitel einführen und wird es uns theologisch auslegen. Es ist Herr Pater Lukas Temme, er ist Passionistenpater und wie schon erwähnt, aus München ist er uns jetzt zugeschaltet. Grüß Gott, Pater Lukas.
Grüß Gott.
Herr Pater Lukas, die Überschrift des Kapitels lautet ja Maria als Zeichen der sicheren Hoffnung und des Trostes für das wandernde Gottesvolk. Wenn ich mir diese Überschrift genau betrachte, wird Maria als Zeichen genannt für das wandernde Gottesvolk. Welches Zeichen ist genau Maria für uns?
Ich glaube, dass Maria als Zeichen oder für viel mehr als ein Zeichen steht, ja, sondern Maria steht zum Beispiel als Zeichen dafür, dass das Leben glücken kann aus dem Vertrauen auf Gott und seine Führung, auch wenn es nicht so aussieht oder nicht so verläuft, wie ich mir das so vorgestellt habe. Ich glaube, dafür ist Maria ein Zeichen. Maria ist ein Zeichen, ja, für die kommende Welt, für die Vollendung, ja, bei Gott einmal, ist die Hoffnung oder das Zeichen der Hoffnung, dass unser Leben einmal seine ewige Vollendung bei Gott schaut. Also ich denke, da gibt es viele, ich sage mal, Zeichen, die Maria darstellt, ja. Mhm. Auch ein Zeichen ist sie sicherlich dafür, dass wir nicht allein unterwegs sind, sondern dass sie als unsere Mutter mit auf dem Weg ist, ja, und damit uns hinführen kann zu ihrem Sohn. Und das ist letztendlich auch ein Zeichen dafür, dass das Wirken der Gnade Gottes in dieser Welt fortgeführt wird, durch ihre Fürsprache auch, ja, durch ihre Vermittlung am Throne Gottes. Für all dies, denke ich, ist Maria ein Zeichen.
Ja. Pater Lukas, Maria als Zeichen der sicheren Hoffnung. Ich habe es jetzt auch anders betont. Natürlich könnte es auch heißen, Maria als Zeichen der Hoffnung. Aber hier ist sogar geschrieben, als Zeichen der sicheren Hoffnung. Das heißt, eine gewisse Sicherheit ist uns ja dann doch gegeben.
Ja, natürlich, wenn ich auf die Gottesmutter schaue, weiß ich, wohin es geht, ja. hin zu ihm, ja. Und da kann eigentlich nichts mehr schief gehen, wenn ich mich an der Gottesmutter ausrichte. Sie ist das Zeichen, ja, sie ist der Garant dafür, dass unser Leben einmal seine Vollendung erfährt. Sie hat es ja schon geschafft, wenn man das mal so sagen kann. Sie ist zur ewigen Vollendung bei Gott gelangt. Sie ist so die Spitze der Kirche, die schon in die Ewigkeit hineinragt. Ja, dafür ist sie, denke ich, das sichere Zeichen. Ja, es kann eigentlich nichts schiefgehen, wenn wir uns an ihr ausrichten. Und das ist ja auch sehr tröstlich, dass wir, ich sag das mal so, dass wir eine Schwester haben, die schon in der Vollendung ist. Nämlich Maria, Schwestern der Menschen, Schwester der Glaubenden, Mutter der Glaubenden, so nennen wir sie ja immer wieder. Und da ist sie, denke ich, das Zeichen schlechthin.
Pater Lukas, Sie haben zu diesem Abschnitt eine Ausarbeitung angefertigt. Wir freuen uns nun sehr auf Ihren Vortrag.
Mhm. Ja, ich begrüße Sie jetzt erst nochmal. Und vielleicht haben Sie von der letzten Sendung in der wir schon mal so einen kleinen Blick auf dieses letzte Kapitel geworfen haben, noch im Blick, was wir gesagt haben. Ich möchte mit Ihnen heute ja auch einen Ausblick, ich sage mal, über diesen Tellerrand des Konzils wagen, nämlich auf die Fortführung dieses Textes, zum Beispiel bei Johannes Paul II. Oder bei Paul VI., die diese Gedanken des 8. Kapitels weiterentwickelt haben. Doch nun zuerst zum Text des Konzils. Und dort heißt es: Wie die Mutter Jesu im Himmel schon mit Leib und Seele verherrlicht, Bild und Anfang der in der kommenden Weltzeit zur vollendenden Kirche ist, so leuchtet sie auch hier auf Erden in der Zwischenzeit bis zur Ankunft des Tages des Herrn als Zeichen der sicheren Hoffnung und des Trostes dem wandernden Gottesvolk voran. In diesem recht kurzen Abschnitt wird dem Menschen Maria als das Zeichen der Vollendung vor Augen gestellt. Im Blick auf die schon vollendete Gottesmutter kann der gläubige Christ Kraft und Trost finden auf seinem Weg durch die Mühsal des Lebens. Maria hat das, was uns verheißen ist, bereits erreicht und geht uns als Zeichen der Zuversicht voran. Sie ist der Morgenstern, der nicht nur die Erlösung des Menschen durch Gott ankündigte, sondern auch die endgültige Vollendung des Menschen vorauszeigt. Trotzdem, dass sie bereits in der Anschauung Gottes ist, bleibt sie uns verbunden als unsere Schwester und noch mehr als unsere Mutter. Als Schwester ist sie mit uns auf dem Weg in der Kirche und in der Welt. Aber als Mutter tritt sie mit ihrer Fürsprache am Throne Gottes für die Brüder und Schwestern Jesu ein. Es kann uns Quelle des Trostes, der Kraft sein, wenn wir uns immer wieder einmal bewusst machen, dass es in Maria einen Menschen gibt, der vollkommen, und zwar mit Leib und Seele, in der Anschauung Gottes ist. Wir können hier wunderbar erkennen, dass das Mittlertum Mariens über Krippe und Kreuz hinausgeht, nachdem sie verklärt bei Christus ist. Ist mit ihr nicht auch die Kirche wie mit einer Spitze schon bereits in die Welt der Vollendung hineinragend? In diesem Hineinragend, in die Vollendung, trägt sie gleichsam die Kirche, ja und auch die ganze Menschheit vor Christus und erwirkt ihr damit Gnade. In der Fürbitte und der Vermittlung der Gnade bestätigt sie quasi ihre geistige Mutterschaft gegenüber uns, den Gläubigen. Wir betrachten Maria in der Herrlichkeit, weil sie, wir haben es schon öfters gesagt, Bild und Unterpfand dessen ist, was eines Tages die ganze Kirche sein wird. Und auf welchem Platz nehmen wir in den Gedanken Mariens ein? Hat sie uns vielleicht vergessen, seit sie in der Ewigkeit Gottes ist? Nein, auf gar keinen Fall. Sie erfüllt das Bild, welches im Alten Testament durch Esther vorgezeichnet ist, die als Königin ihr Volk auch nicht vergisst. Sie tritt als Fürsprecherin des Volkes ein, so auch Maria. Sie tritt als Fürsprecherin des Volkes Gottes ein. Wir dürfen darauf fest vertrauen, dass Maria unsere Sorgen und Nöte kennt und uns mit ihrer Fürsprache zur Seite springt. Doch wie können wir dies begründen? Ganz einfach mit den Evangelien. Denken Sie doch bitte einmal an das Johannesevangelium. Da kommt Ihnen sicherlich schon die passende Stelle in den Sinn. Der Ausspruch Mariens: Sie haben keinen Wein mehr. Was er euch sagt, das tut. Maria ist in diesem Evangelium sozusagen die vermittelnde Instanz. So wie auch in unserem Leben. Ich habe noch ein anderes biblisches Bild für Maria gefunden, was ich recht bedenkenswert finde. Die Rolle Mariens dem pilgernden Gottesvolk gegenüber könnte mit jener leuchtenden Wolkensäule verglichen werden, die den Israeliten auf ihrem Weg ins gelobte Land bei Tag ein tröstliches Zeichen der Gegenwart Gottes war und ihnen bei Nacht Licht spendet, sodass sie auch in der Dunkelheit weiterziehen konnten. Trifft das nicht wunderbar gerade auf die heutige Zeit zu? Ich denke, es kommt nicht von ungefähr, dass wir gerade an den Marienwallfahrtsorten die großen Aufbrüche finden. Maria zieht Menschen an und leuchtet ihnen in den Dunkelheiten ihres Lebens hin zu ihrem Sohn Jesus. Aber so, wie der Mond das Licht von der Sonne bekommt und es nur widerstrahlt, so ist es auch mit Maria. Sie strahlt das Licht der Gottheit ihres Sohnes wider. Dadurch wird der Weg der Gnade, welchen wir gehen sollen, erhellt und wir können ihn voller Vertrauen gehen. Maria ist mit ihrem Leben also auch ein Stück weit die Stellvertreterin der gesamten Menschheit. Maria geht ihren Weg bis hin zur ewigen Vollendung in Treue und Gehorsam, in tiefem Glauben und in tiefer Demut. Genauso wie im festen Vertrauen auf Gott, der uns nur Wege des Heiles führen kann und will. Sie ist uns, so wie wir schon in vorherigen Sendungen immer wieder gesagt haben, ein Vorbild in diesen Tugenden. Aber sie ist auch ein Vorausblick auf unsere Vollendung, nämlich mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen, das steht uns allen noch bevor, wenn wir sie uns auch in den Tugenden zum Vorbild nehmen und aus diesem Blick auf die Gottesmutter unser Leben gestalten. Nichts anderes meint doch eigentlich marianisch Leben. Sich ganz die Lebensform, die Lebensweise Mariens aneignen. Ihre Demut, ihren Glauben, ihren Gehorsam, ihre Treue. Sich darin wiederzufinden, diese im eigenen Leben umzusetzen. Maria ist somit das deutlichste Beispiel und der Beweis, dass die Stelle aus dem Römerbrief wahr ist, wo es heißt, wenn wir mit ihm leiden werden, werden wir auch mit ihm verherrlicht werden. Es gibt also eine Herrlichkeit Mariens. Sicherlich hat niemand so mit dem Herrn gelitten wie Maria. Aber demgegenüber können wir natürlich auch sagen, welches Geschöpf wurde je mehr geliebt von den Menschen, also von Jesus einmal abgesehen, als Maria? Welches Geschöpf wurde mehr verehrt, mehr um Fürbitte angegangen als Maria? Und hier, denke ich, kommt auch die Freude und Erfüllung Mariens zum Ausdruck, weil sie doch gerade hier ihren eigentlichen Auftrag nachkommen kann, sich um die Brüder und Schwestern Jesu zu kümmern. Dies wurde ihr ja schließlich unter dem Kreuze aufgetragen. Und ein Blick in die Geschichte der Kirche zeigt doch sehr deutlich, dass die Verheißung, welche sie selbst ausgesprochen hat, in Erfüllung gegangen ist. Von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter. Wie viel zeugt nicht davon? Die vielen Kirchen und Kapellen, welche ihr geweiht sind, die vielen Lieder und Gebete, die sie preisen und um Fürsprache anrufen. All das bestätigt doch, dass in Erfüllung gegangen ist, was sie gesagt hat. Von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter. Aber ich denke auch, die vielen Wallfahrtsorten zeugen doch von ihrer Antwort, von ihrer Hilfe. Denken Sie nur an Lourdes und Fatima. Ist das nicht eine Antwort auf die Verehrung und auf das Vertrauen des gläubigen Volkes, wenigstens von Einzelnen? Wir können sagen, dass bereits in der Verherrlichung Mariens unsere Vollendung wiedergespiegelt wird. Das, was uns als Kirche verheißen ist. Und damit wird sie noch mehr zum Zeichen einer untrüglichen Hoffnung. Darum können und sollen wir die Herrlichkeit Mariens oft betrachten, im Gebet, aber auch in der Meditation uns immer wieder vor Augen führen. Da sie uns ja eigentlich unser Ziel vor Augen hält, wonach wir alle streben sollten, in die ewige Anschauung und Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Da wollen wir ja schließlich, hoffe ich jedenfalls, alle hin. Wir kennen es doch alle, wenn man weiß, wofür man etwas tut, wird vieles leichter. Und man kann so manches Schwere, was uns das Leben auferlegt, auch viel leichter annehmen, wenn man das Ziel kennt. Auch hier ist uns Maria das Zeichen hin zu diesem Ziel. Mir scheint aber auch wichtig dabei zu sein, dass wir nicht aus den Augen verlieren, dass Maria Gott lobt. Ihr ist also bewusst, dass es auf der einen Seite auch mit Leid und Opfer verbunden ist, aber dass es auch Gnade, Geschenk ist und dass es sich lohnt, diesen Weg, den Weg Gottes zu gehen. Wie schaut das bei uns aus? Danken wir Gott für den Weg, den er uns führt? So wie bei Maria ist es ja auch bei uns. Keiner von uns kann zur ewigen Vollendung gelangen, wenn nicht ihm die Gnade Gottes dabei hilft. Von uns selbst und durch uns selbst vermögen wir ja nichts. Da wäre doch sicherlich Dankbarkeit angebracht. Danken macht glücklich, hat mir mal jemand gesagt, weil ich da weiß, wie gut es mir doch eigentlich geht, trotz aller Kreuze und Leiden, weil ich den Weg mit dem Herrn gehen kann. Das ist doch etwas Wunderbares, oder etwa nicht? Also im Loben erkennen wir wenigstens ein Stückchen die Herrlichkeit Mariens. Hier wird ein kleines Licht auf die unbeschreibliche Heiligkeit Gottes geworfen. Wir können nur erahnen, wie unbeschreiblich diese Herrlichkeit ist, zu der wir aber auch gerufen sind. Um den Gläubigen ein Gespür oder eine Ahnung davon zu geben, schreibt das Konzil so klar und deutlich über Maria und ihre Vollendung. In der Tradition der Kirchenväter kommt immer wieder der Vergleich von Sonne und Mond, Christus und Kirche vor. Aber dies gilt sicherlich auch für Christus und Maria und dann auch für Maria und die Kirche. Hier erkennen wir, was Maria für uns tut. Und wir? Es gibt ein Wort des Propheten Jesaja, das wie eine Antwort auf diese Frage klingt. Man muss lediglich anstelle von Jerusalem den Namen der Gottesmutter einsetzen. Aber das sage ich Ihnen nach der Musikpause.
Liebe Zuhörer, Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Horeb zur Credo-Sendung. Am 21. November 1964 wurde von den Konzilsvätern die dogmatische Konstitution Lumen Gentium des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Kirche verabschiedet und von Papst Paul VI. Promulgiert. Ein Kapitel befasst sich ausschließlich mit Maria, der Gottesmutter. Wir betrachten hier in unserer Credo-Sendung alle wichtigen Aussagen. Heute geht es um das letzte Kapitel, Maria als Zeichen der sicheren Hoffnung und des Trostes für das wandernde Gottesvolk. Wir hören hierzu Herrn Pater Lukas Temme. Er ist Passionistenpater und ist uns aus München zugeschaltet.
Es gibt also dieses Wort des Propheten Jesaja, das ich Ihnen nun verraten möchte, das eine Antwort auf die eben gestellte Frage, was wir tun können, geben kann. Allerdings müssen wir da das Wort Jerusalem, also die Stadt Jerusalem, hinausnehmen und den Namen der Gottesmutter einsetzen, die ja auch Tochter Zion ist. Und schon werden die wunderbaren Worte zu einer an uns alle gerichteten Aufforderung. Es heißt bei Jesaja: Freut euch mit Jerusalem, jubelt in der Stadt alle, die ihr sie liebt. Heißt also: Freut euch mit Maria, jubelt mit ihr alle, die ihr sie liebt. Immer wieder klingt in den Konzilstexten durch, wie groß und schön die Fürsprache Mariens ist, also der Grund, uns zu freuen. Ich denke, es ist immer wieder bedenkenswert oder der Betrachtung wert, sich selbst mal zu fragen: Kann ich mich über die Gnaden, die Gott mir in meinem Leben schenkt, kann ich mich darüber freuen? Und ich meine jetzt nicht nur eine oberflächliche Freude, sondern eine tiefe Freude, die sich auch in meinem Alltag widerspiegelt, die auch meinen Alltag erfüllen kann. Ich glaube, dass das manchmal zu kurz kommt, dass unser Glaube Freude bereitet, dass wir daraus zur Freude gelangen. Aber schauen wir jetzt auf den Artikel 69. Dort heißt es: Dieser heiligen Synode bereitet es große Freude und Trost, dass auch unter den getrennten Brüdern solche nicht fehlen, die der Mutter des Herrn und Erlösers die gebührende Ehre erweisen. Dies besonders unter den Orientalen, die sich zur Verehrung der allzeit jungfräulichen Gottesmutter mit glühendem Eifer und andächtiger Gesinnung vereinen. Alle Christgläubigen mögen inständig zur Mutter Gottes und zur Mutter der Menschen flehen, dass sie, die den Anfängen der Kirche mit ihren Gebeten zur Seite stand, auch jetzt im Himmel über alle Seligen und Engel erhöht, in Gemeinschaft mit allen Heiligen bei ihrem Sohn Fürbitte einlegt. Bis alle Völkerfamilien mögen sie den christlichen Ehrennamen tragen oder ihren Erlöser noch nicht kennen, in Friede und Eintracht glückselig zum einen Gottesvolk versammelt werden, zur Ehre der heiligsten und ungeteilten Dreifaltigkeit. Soweit der Konzilstext. In diesem letzten Artikel werden zunächst einmal die Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften gelobt, welche in der gleichen engen Beziehung zu Maria stehen wie wir. Besonders werden da die orientalischen Kirchen erwähnt. Wir könnten sagen, man versucht in diesem Artikel Maria, ja, ich sag mal, in das ökumenische Denken einzuführen, was meiner Meinung nach nur völlig logisch ist, dass das Konzil hier besonders die Kirchen des Orients erwähnt. Einfach weil sie uns in ihrer Mariologie sehr, sehr nahe stehen. Wir müssen bedenken, dass die wichtigsten Lehrentscheidungen getroffen worden sind, als die Kirchen noch nicht getrennt waren. Deshalb bilden eigentlich nur die beiden neuzeitlichen Mariendogmen ein konkretes Problem. Obwohl die orthodoxe Kirche zum Beispiel den Inhalt der Dogmen sehr schätzt, so werden diese aber als Dogmen abgelehnt. Ein Problem scheint auch darin zu liegen, dass die Ostkirchen im katholischen Dogma von der Freiheit Mariens, von der Erbschuld, auch eine Freiheit vom Tod sieht. Damit das Fest der Entschlafung Mariens in der Ostkirche nicht mehr den hohen Stellenwert haben könnte. So sprechen die Ostkirchen eher von einer Reinigung Mariens von der Erbschuld als vor einer Bewahrung vor der Erbschuld, wie es wir in der katholischen Kirche glauben. Diese Reinigung sei spätestens aber mit der Empfängnis Jesu vollzogen. Allerdings kommt von der orthodoxen Kirche nicht so viel Widerstand wegen des Inhaltes, sondern vielmehr, weil der Papst den Anspruch erhebt, so einen Lehrsatz zu definieren, der für alle Gläubigen verbindlich ist. Also hier wird eher auf die ekklesiologische Ebene eingegangen als auf die mariologische. Bei den protestantischen Konfessionen ist es schon wesentlich problematischer als bei den orthodoxen. Die Unterschiede in den einzelnen Richtungen machen es auch etwas schwer, zu einer Einigung zu finden. Als Beispiel: Luther, Calvin und Zwingli waren Marienverehrer, aber haben doch schon untereinander ihre Unterschiede. So glaubte Luther zum Beispiel durchaus an die unbefleckte Empfängnis, während Calvin davon überzeugt war, dass Maria von der Erbschuld belastet war. Und in den Bekenntnisschriften sind Gottesmutterschaft und Jungfrauengeburt auch ganz deutlich ausgesagt. Erst in der weiteren Entwicklung wird die Marienverehrung zurückgedrängt in diesen reformierten Kirchen. Es wird hier also darum gehen, wie man zunächst einmal diese kirchlichen Streitigkeiten beilegen kann, um sich dann gemeinsam unter den Schutzmantel Mariens zu stellen. Darauf vertraut eigentlich das Konzil, dass Maria wie zu Beginn der Kirchengeschichte so auch in unseren Tagen die Geschicke der Kirche mit ihrem Gebet begleitet und bei Gott Fürsprache einlegt. Das Konzil hat ein hochgestecktes Ziel. Es sagt, bis alle Völkerfamilien Jesus Christus als ihren Erlöser erkannt und angenommen haben. Hier kommt noch einmal zum Ausdruck, dass die Kirche die Mission als ihre Hauptaufgabe ansieht und diese Pflicht erfüllen muss. Es lohnt sich also auch hier immer wieder diese Konzilstexte zu bedenken, gerade das Kapitel über die Gottesmutter zu lesen und im Gebet zu erwägen. Hier wird uns, denke ich, sehr schön Maria in ihren Tugenden, in ihrer Bestimmung und in ihrer Beziehung zu uns, ihren Kindern, vor Augen gestellt und erklärt. Wendelin Reisch hat dies einmal so gesagt: Wie reich ist der, der Maria hat, wie arm jener, der meint, ohne Maria auszukommen. Gebe uns Gott frohmachende Ahnung in unserem Glaubens- und Lebensgeheimnis. Dieses achte Kapitel von Lumen Gentium möchte der Marienfrömmigkeit, der Mariologie einen neuen Anstoß geben. Vielleicht auch einen neuen Blickwinkel. Den wollen wir uns nach der Musikpause etwas genauer anschauen.
Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb, heute mit dem Thema Maria als Zeichen der sicheren Hoffnung und des Trostes für das wandernde Gottesvolk. Dieses achte Kapitel von Lumen Gentium hat die Marienfrömmigkeit einen neuen Anstoß gegeben und vielleicht auch einen neuen Blickwinkel, liebe Zuhörer. Und wir hören hierzu Herrn Pater Lukas Temme, er ist uns aus München zugeschaltet.
Wie wir eben gesehen haben, schaut das Konzil Maria nicht nur als die einzig Auserwählte, als die Begnadete, als die Königin, als die Herrscherin an, was natürlich alles auch richtig ist, sondern das Konzil schaut auch auf Maria als die Schwester der Menschen, als die aus dem Volke von Gott auserwählt, wie wir in einem Marienlied singen. Alles, was Maria hat, ist letztendlich Gnade. Aber sie hat es angenommen im Vertrauen auf Gott und sie hat Ja gesagt. Ich finde es ganz wichtig, dass wir darauf achten, dass das achte Kapitel des Konzilstextes kein Schlusspunkt war, sondern dass dieses achte Kapitel auch eine Fortsetzung erfährt in den Schreiben der Päpste, in den Äußerungen der Päpste nach dem Konzil. Zum Beispiel folgte diesem achten Kapitel ein wichtiges apostolisches Schreiben von Papst Paul VI., nämlich Marialis Cultus vom 2. Februar 1974. Hier wird das Dokument des Vatikanums noch einmal erweitert, könnte man sagen, weil der Heilige Vater geht hier in diesem Schreiben auf wichtige Einzelheiten der Marienverehrung ein. So zum Beispiel die Marienverehrung in der Liturgie oder Hinweise auf zwei religiöse Übungen, die er den Gläubigen ganz dringend ans Herz legt. Das sind der Rosenkranz und der Engel des Herrn. Für Paul VI ist es ein Dokument von einer sehr großen Bedeutung. So schreibt er in der Einleitung zum Beispiel: Wir taten dies nicht nur in der Absicht, den Empfinden der Kirche und unserem persönlichen Wunsch Ausdruck zu geben, sondern auch, weil diese bekanntlich als vorzüglicher Teil zum Bereich jenes religiösen Kultes gehört, in dem sich das Höchstmaß an Weisheit und der Gipfel der Frömmigkeit vereint. Eine gewaltige Aussage über die Marienverehrung. Und immer wieder bezieht sich Paul VI. In seinem Schreiben auf das Zweite Vatikanische Konzil. Und wir kennen die Zitate, denke ich, alle von Paul VI. Maria ist die Straße, die zu Christus führt. Aber er sagt auch, Maria ist eigentlich ein lebender Katechismus, weil in ihr das Glaubensleben wiedergespiegelt wird, so wie es für uns Christen wichtig wäre. Ein weiteres wichtiges Dokument, welches ebenfalls sehr auf den Text des Vatikanums aufbaut, erscheint am 25. März 1987, nämlich die Enzyklika Redemptoris Mater von Johannes Paul II. Dieses Schreiben von unserem seligen Papst ist das eigentliche letzte große Lehrschreiben über Maria. So unterstreicht die Enzyklika einige Aussagen des Konzilstexts, ganz besonders zum Beispiel, dass man nicht an die Menschwerdung des göttlichen Wortes glauben kann, ohne auch an Maria zu denken und sie zu preisen oder die zutiefst biblisch begründete Marienverehrung wird besonders betont. Ebenso geht Johannes Paul II. Auch auf die Verehrung der Gottesmutter ein, so wie Paul VI. Ich denke, wir können hier in den beiden Schreiben, die ich nur kurz anreißen wollte, sehen, wie sich die Nachfolger Petri bemühen, die Verehrung der Gottesmutter Maria im Kirchenvolk wieder neu zu entfachen und zu festigen. Es lohnt sich allemal, sich immer wieder eines dieser Dokumente anzuschauen. Diese drei Dokumente bilden, ja, man könnte sagen, fast eine Einheit, was ihren Aufbau und was ihre Aussage betrifft. Es soll auch hier nicht verschwiegen werden, dass es eigentlich der selige Johannes Paul II. War, der der Marienverehrung neuen Schwung verliehen hat. Wenn wir nur an seinen Wahlspruch denken, Totus tuus, ganz dein, oder an die Marienweihen, welche er öfters erneuerte. In den Gestalten dieser beiden Päpste wird sehr schön deutlich, wie sich der Inhalt des 8. Kapitels von Lumen Gentium weiterentwickelt und im konkreten Leben der Kirche ihren Platz findet. So war für beide Päpste in ihrer Mariologie der Bezug zur Heiligen Schrift und zur Tradition der Kirche sehr, sehr wichtig. Wir dürfen darauf vertrauen, dass sie uns Wege zur richtigen, zur tiefen Marienverehrung zeigen. Nämlich an der Hand der Mutter hin zu ihrem Sohn. Das ist ja der einzige Wunsch der Gottesmutter selbst. Was er euch sagt, das tut. Der Papst spricht in seiner Enzyklika weiter zum Beispiel über die Wallfahrtsorte und ihre wichtige Bedeutung für die Begegnung Mariens mit den Gläubigen, die sich ihre Hilfe anvertrauen und bei ihr Zuflucht nehmen. Für uns ist es wichtig, sich diese Texte immer wieder neu anzuschauen und zu meditieren, weil wir dort ein gutes Fundament für unsere Marienfrömmigkeit erhalten. Außerdem ist dies, das ist jetzt meine persönliche Meinung, sehr hilfreich, sich immer wieder neu auch der Mutter Gottes zu weihen, sich der Mutter Gottes zu schenken und sich so bildlich gesprochen in ihre Arme zu werfen. Ich möchte aber jetzt abschließen mit einem Zitat des heiligen Ludwig Maria Grignon von Montfort, der über die Marienverehrung Folgendes geschrieben hat. Wenn wir daher eine starke Marienverehrung zeigen, so tun wir dies nur, um die Verehrung Jesu Christi umso vollkommener zu gestalten und um einen sicheren und leichteren Weg zu weisen, um Jesus Christus zu finden. Würde die Marienverehrung die Seelen von Jesus Christus entfernen, dann müssten wir sie als ein Blendwerk des Teufels verwerfen. Aber wie ich schon gezeigt habe und noch zeigen werde, dient diese Verehrung zu nichts anderem als dazu, Jesus Christus vollkommen zu finden, ihn innig zu lieben und ihm treu zu dienen. Das wünsche ich uns eigentlich allen. Eine Marienverehrung, die uns immer tiefer in das Geheimnis Christi einführt, die uns ihn immer tiefer erkennen, tiefer lieben und daraus treuer dienen lässt. Dankeschön.
Herzlichen Dank, Herr Pater Lukas, für Ihre Auslegungen zu diesem großartigen Kapitel aus Lumen Gentium. Liebe Zuhörer, ich lade Sie ein, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie mitsprechen wollen, vielleicht auch der Frage nachgehen, wie verehren Sie Maria? Was bedeutet Maria für Sie in Ihrem Leben, in Ihrem Glauben? Wir sind im Gespräch mit Herrn Pater Lukas Temme. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Liebe Zuhörer, schön, dass Sie jetzt mit dabei sind. Das Thema heute ist Maria als Zeichen der sicheren Hoffnung und des Trostes für das wandernde Gottesvolk. Und eine erste Hörerin darf ich ganz herzlich begrüßen. Es ist Frau Fächler. Sie ruft aus Ankum an. Grüß Gott, Frau Fächler.
Ja, grüß Gott, Herr Martin. Und grüß Gott, Pater Tim, Pater Lukas.
Ja.
Ja, Sie haben ihn am Schluss noch erwähnt, diesen großen Marienverehrer, den heiligen Ludwig Maria Grignion von Montfort. Und zufällig lese ich auch gerade wieder einmal das Büchlein von der Schweizer Schriftstellerin Ida Lütold-Minder. Sehr leicht zu lesen, aber es beeindruckt mich immer wieder, dieser Heilige, der eine so große Marienverehrung hat, dass er wirklich sein ganzes Leben ihr übertragen hat, übergeben hat und alles, was er tat, eben durch ihre Hände, durch ihr Herz zu Christus hinüberbrachte. Und da steht dann auch, sie schreibt dann das ganz Eigenartige seiner Schrift, also das Goldene Buch ist da hier gemeint, da hat ja auch Pater Buch schon mal Exerzitien drüber gehalten. Das ganz Eigenartige seiner Schrift besteht darin, dass sie ein prophetisches Buch ist. Er sieht voraus, dass die Apostel der letzten Zeiten Marienapostel sein werden und dass Maria am Ende der Zeiten triumphieren werde. Ohne Zweifel wurde ihm dieses Geheimnis von Maria selber anvertraut. Das Geheimnis, welches sie später 1917 den Kindern von Fatima mit den Worten offenbarte, am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Nun könnten wir sind ja gerade in der Gebetswoche um die Einheit im Glauben. Und da können natürlich evangelische Christen sagen, ach, das mit Maria und so, wenn wir vom Heiligen Geist reden würden, das würde uns näher bringen. Aber das glaube ich nicht, denn Maria ist ja die Braut des Heiligen Geistes. Und wenn wir ihr was übergeben oder wenn sie uns führt, dann kommen wir eben gerade Christus näher und dann kommen wir uns auch näher. Und das ist ein großes Manko. Es tut mir so leid, dass Sie das nicht haben. Sie haben die Heilige Schrift, da können wir uns ein Beispiel dran nehmen, wie dass Sie das doch mehr, dass Sie die Heilige Schrift, auch wenn es heute schon besser geworden ist, bei uns mehr lesen als wir. Aber die Marienverehrung, die Schweden, die haben ihre Kerzen brennen vor den Marienaltären. Die in dieser Kirche habe ich oft gesehen. Und bei uns ist das alles so nüchtern, dass die Protestanten denken immer, ach, wir sind doch nicht katholisch, wenn sie da mal eine Kerze anzünden im Magdeburger Dom vor der Mutter Gottes. Also gut, das wollte ich eigentlich nur mal gesagt haben, dass es wirklich, wirklich schön ist, Maria zu haben. Ach, eigentlich ist es ganz einfach, ja.
Dankeschön, Frau Fächler. Alles Gute für Sie.
Ja, alles Gute Ihnen auch.
Dankeschön. Ja, es ist eigentlich ganz einfach, hat Frau Fächler gesagt, oder?
Ja, man muss sich nur an die Hand nehmen lassen von ihr, also von der Gottesmutter. Ja, man muss nur das Herz öffnen. Ja, es ist die Mutter. Ich glaube, da braucht man gar nicht viel zu sagen. Ja, Maria nimmt uns dann schon an die Hand und führt uns zu ihrem Sohn. Ja, und das wollten alle großen marianischen Heilige. Sind alle durch die Gottesmutter zu Christus gekommen. Ja, haben alle da gefunden, wie die Hörerin gesagt hat, wie leicht es eigentlich ist, ja, mit Maria diesen Weg zu gehen.
Ja. Mit Maria an der Hand, das gibt natürlich eine Sicherheit, das gibt auch im Notfall Stütze, sie fängt uns auf.
Ja, da ist natürlich wieder dieses Zeichen der sicheren Hoffnung.
Ja,
ne?
ja.
Ja. Und, mir fällt dann immer ein, bei uns im Orden gibt es ja den Gedenktag Maria, Mutter der heiligen Hoffnung. Und das ist dieses Bild, wo Maria Christus auf dem Schoß hat und das Kind hat das Kreuz in der Hand und Maria fasst von unten mit der Hand durch und stützt mit einer Hand das Kreuz, ja. Und dieses Bild, ich denke, das ist auch für unser Leben das Wichtige, ne? Maria stützt auch unser Kreuz, auch unser Leiden, ja, und gibt ihm damit Hoffnung und Ziel und Trost. Ich glaube, das dürfen wir nie vergessen.
Ja. Herr Pater Lukas, Frau Dold ist in der Leitung. Guten Abend, Frau Dold.
Guten Abend, Pater Lukas. Und ich möchte nur sagen, dass die Marienverehrung ein unglaubliches Glücksgefühl ist in einem Christenmenschen. Und zwar ist für mich die Tatsache, dass der Jesus, der Sohn Gottes in ihrem Schoß Mensch wurde, dass sie Ja gesagt hat. Das ist der letzte und unglaublichste und überhaupt nicht zu übertreffende Beweis der Gottesmutter, dass sie diejenige ist, die uns zu Jesus führen will. Und mein Wunsch ist, dass meine Familie, die ökumenisch ist, dass alle noch den Weg zur Mutter finden und alle an ihrer Hand gehen. Ich will jetzt nicht weitersprechen, ich könnte noch viel mehr sagen. Mhm. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen.
Dankeschön, Frau Dold. Alles Gute für Sie.
Ja, danke. Für Gott.
Ja, Pater Lukas, das war auch eine sehr deutliche Sprache, die Frau Dold gewählt hat. Natürlich sehen wir auch die einzelnen Konfessionen, die auch ein Problem haben mit Marienverehrung. Sie haben es auch in Ihrem Vortrag angekündigt. Aber gerade bei den Orthodoxen ist doch die Marienverehrung ein wertvolles Juwel.
Ja, natürlich. Und da ist ja auch, also wie ich mich jetzt auf diese Sendung vorbereitet habe, da habe ich dann immer wieder so gedacht, ach Mensch, eigentlich sind wir uns näher, als wir denken, ja, in der Marienverehrung. Mhm. Und es ist nur, ich hoffe, ich darf das hier so am Radio sagen, es ist nur menschliche Schwachheit, ja, oder menschlicher Starrsinn, dass man zum Beispiel sagt, das, was ausgesagt wird von Maria in den Dogmen zum Beispiel, ist ja okay, ja, das glauben wir ja auch. Aber nur weil es halt der Papst gesagt hat und definiert hat als einen festen Glaubenssatz, dann lehnen wir das erstmal ab. Ja, eigentlich ist das schade, weil da, ich glaube, etwas von der Wirkkraft dieser Marienfrömmigkeit auch abbricht, sage ich mal.
Mhm. Ja. Aber ist das denn wirklich rein sachlich zu sehen? Ich meine, die Orthodoxen, sie schätzen wirklich die Lehrinhalte.
Das ist es ja gerade. Das ist ja gerade das, ich will nicht sagen das Katastrophale, aber das ist ja gerade das, dass sie uns so nahe stehen. Mhm. Ja. Und ich glaube, da wird auch wunderschön deutlich, wie verbindend Maria da auch wieder wird. Ja, da könnte man sich treffen. Ja.
Ganz anders ist es ja bei den Protestanten. Mhm. Sie haben auch Luther erwähnt in Bezug auf Calvin und Zwingli. Es waren ja alles irgendwie Marienverehrer. Aber woher kommt denn da diese Spaltung?
Also, manchmal habe ich so das Gefühl, es ist einfach auch, ja, wie soll ich sagen, Am Anfang war ja Luther, Zwingli und Calvin, das waren ja Marienverehrer, ja. Man kann ja jetzt nicht sagen, dass Maria keine Bedeutung hat bei denen. Mhm. Und je weiter die Spaltung fortschreitet, umso weiter geht auch die Marienverehrung zurück. So als wollte man sagen, das, was das Katholische ausmacht, Marienverehrung ist ja nun mal typisch katholisch, ja. Wenn man nach dem Kennzeichen der katholischen Kirche fragt, da kriegt man den Papst und da kriegt man die Gottesmutter, meistens jedenfalls. Und um das vielleicht herauszunehmen, ja, hat man da die Marienverehrung zurückgedrängt, ja, mhm. um klar zu definieren, das sind wir und das ist die katholische Kirche oder so. Mhm. Könnte ich mir vorstellen.
Ja, danke schön. Schwester Irmgardis ist in der Leitung. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich möchte sagen, dass die Mutter Gottes zum Don Gopi in dem blauen Buch jahrelang schon spricht, dass sie die Mutter der Einheit ist. Und deswegen gerade jetzt, wo die Novene zur Einheit und die Einheit ist, könnten wir sie besser oder mehr anrufen in diesem Anliegen. Mhm. Und leider ist zu wenig von den Konzilsdokumenten an das gläubige Volk weitergegeben worden.
Aha. Dankeschön, Schwester Irmgardis. Alles Gute.
Gute Nacht, alles Gute. Mhm. Gottes Segen.
Gottes Segen.
Ja, es wurden zu wenig Dokumente weitergeleitet an das Volk, Pater Lukas?
Mhm. Ich meine, es ist natürlich umfangreich. Die Konzilstexte sind ja nun mal wirklich ein schöner, dicker Wälzer. Ja. Aber es ist, glaube ich, wichtig für Gläubige, sich diese Texte mal vorzunehmen und zu lesen. Ja. Und man trifft immer wieder Menschen, das sind dann so die Zweitkonsumenten, ja. Da steckt eine Instanz irgendwo zwischen. Das sind dann meistens so Argumente wie, das ist aber jetzt nicht nach dem Konzil oder so. Und wenn man dann nachhakt und sagt, ja, wo steht denn das im Konzil? Ja, das steht schon drin. Ja, also das ist wirklich ein Problem, dass wir die Konzilstexte, ich sage mal, nicht kennen. Ja. Und da kann ich nur jeden ermuntern, sich ruhig mal daran zu wagen. Das braucht einfach ein bisschen Mut, sich mal einen Text vorzunehmen, vielleicht ein Kapitel, einen Absatz. Da steckt so viel drin, so viel Tiefe, wo man drüber reden könnte, wo man drüber meditieren könnte.
Mhm. Pater Lukas, auf eine Sache möchte ich noch ganz gerne eingehen. Und zwar, Maria ist natürlich unsere Glaubensmutter, aber Sie haben auch gesagt, sie ist die Schwester auf dem Weg in der Kirche und in der Welt. Ja, sie ist und trägt gleichsam die Kirche und die ganze Menschheit vor Christus. Im Klartext gesprochen heißt es, es geht kein Weg dran vorbei an Maria zu Christus. Verstehen wir das richtig so?
Mhm. Johannes Paul II. Schreibt das in Redemptoris Mater ja auch. Wer von der Geburt des Logos, also wer von der Geburt Christi spricht, der kann Maria nicht ausblenden. Ja, das geht nicht. Ja, wir kommen an Maria nicht vorbei. Ja, und selbst wenn es jemandem gelingen sollte, Maria ganz gut auszublenden, der betrügt sich selbst. Ja, der nimmt sich ja selbst die große Chance, viel leichter ans Heil zu kommen. Es gibt nichts Leichteres als mit Maria. Ja. Und Paulus VI., Maria ist die Straße, die zu Christus führt. Immer wieder kommt das in diesen ganzen Dokumenten vor. Ja. Paulus VI. Schreibt in seinem apostolischen Schreiben ja dann auch Maria als Vorbild der Kirche in der Ausübung der Gottesverehrung. Also da ist ja uns auch wieder ganz Schwester, ja, die uns, ich sage das jetzt mal so ganz einfach, die uns vormacht, wie Gottesverehrung geht. nämlich in der Demut zu wachsen, in der Treue zu wachsen, in der Liebe zu wachsen. Da drückt sich Gottes Verehrung aus. Ich glaube, man wird so oder so auf Maria stoßen, wenn man den Weg des Glaubens geht. Man kommt an ihr nicht vorbei.
Ja, ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Pater Lukas, für Ihre Auslegungen, für Ihre Arbeit, die Sie investiert haben, uns die einzelnen Kapitel über dieses großartige Thema von Lumen Gentium auszuarbeiten. Herzlichen Dank dafür.
Ja, bitte, bitte.
Liebe Zuhörer, wenn Sie gerne diese oder die Sendungen noch einmal hören möchten, sie wurden für Sie aufgezeichnet und auf CD gebrannt. Ich lade Sie ein, rufen Sie an unseren CD-Dienst. Dort wird Ihnen dann kostenlos eine CD zugeschickt. Die Telefonnummer ist 08323 96 75 120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Das ist 08323 96 75 120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte vorab 0049 wählen, dann weiter mit der 8323 96 75 120. Ganz einfach geht es auch über das Internet www.horeb.org. Das ist unsere Internetadresse www.horeb.org. Dort können Sie sich die Sendung auf Ihrem Computer herunterladen. Nicht nur diese Sendung, sondern auch alle vergangenen Sendungen können Sie gerne auswählen und auf Ihrem Computer kostenlos herunterladen. Kostenlos, ja, liebe Zuhörer. Sie wissen, Radio Horeb ist spendenfinanziert. Nur mit Ihrer Hilfe, mit Ihrer Spende konnten diese Sendungen entstehen. Wir freuen uns, wenn Sie spenden. Herr Pater Lukas, darf ich Sie zum Abschied, zum Abschluss dieser Sendung um den Segen bitten?
Ja, natürlich. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.
Gelobt sei Jesus und Maria.
In Ewigkeit. Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.